Ende der 90er Jahre arbeitete ich als Taxifahrer. Ein Beruf, der mit seltsamen und manchmal beunruhigenden Erfahrungen einherging. Das war vor Uber oder anderen Fahrdienst-Apps und Barzahlungen waren noch üblich. Wir akzeptierten auch Kreditkarten, aber zumindest bei mir zahlte die Mehrheit der Leute bar. Mindestens ein- oder zweimal pro Schicht rannte jemand weg, ohne zu bezahlen. Manchmal rief ich die Polizei, meistens ließ ich es jedoch einfach geschehen und fuhr weiter. Es hätte mehr Zeit und Geld gekostet, es zu melden, als es wert gewesen wäre. Es war eine typische feuchte und kalte Nacht und die Stadt lag im Nebel. Ich erhielt einen Anruf, um jemanden in einem etwas abgelegenen Teil der Stadt abzuholen. Ich war müde und wollte die Schicht beenden, nahm den Auftrag aber trotzdem an. Ich kam an und fand einen Mann, der wartete. Er war durchschnittlich groß, trug einen schweren Mantel und eine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Etwas an ihm gab mir ein kleines Warnsignal, aber ich schob es beiseite. Wahrscheinlich war er der dritte oder vierte seltsame Typ an diesem Abend, also schenkte ich ihm nicht viel Aufmerksamkeit. Er stieg wortlos ins Taxi, nickte mir aber kurz zu. »Wohin?«, fragte ich wie immer. Er nannte mir eine mir unbekannte Adresse und ich musste ihn mehrmals bitten, sie zu wiederholen, um sicherzugehen, dass ich sie richtig verstanden hatte. Es war vor der Zeit von GPS und obwohl ich die Stadt gut kannte, war ich manchmal auf den Fahrgast angewiesen, um den richtigen Ort zu finden. Während der Fahrt blieb er still und ich auch. Keiner von uns wollte sich unterhalten. Schließlich kamen wir auf einen Schotterweg, umgeben von Wald. Je weiter wir fuhren, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass wir mitten ins Niemandsland gelangten. Ich wurde nervös und hoffte, dass der Typ Geld dabei hatte. Wenn nicht, oder wenn er sich weigerte zu zahlen, würde ich mindestens eine Stunde verlieren, ganz zu schweigen von der Rückfahrt und dem verschwendeten Benzin. Ein großer Verlust für mich. Endlich erreichten wir eine Lichtung. Rechts war eine Einfahrt, dahinter ein altes, verfallenes Haus. Es wirkte verlassen. Die Fenster waren vernagelt und der Garten war überwuchert. Der Fahrgast sprach zum ersten Mal und sagte, dass dies der Ort sei. Ich nickte und bog in die Einfahrt ein. Die Scheinwerfer beleuchteten das Haus und bei genauerem Hinsehen war kaum vorstellbar, dass hier jemand lebte. Das Dach hatte ein großes Loch, kein einziges intaktes Fenster, ein völliges Chaos. Ich hielt das Auto etwa 6 Meter vom Haus entfernt an und wartete darauf, dass der Mann zahlte. Er tat nichts. Saß einfach nur da. Es war unangenehm. Nach 10 oder 20 Sekunden drehte ich mich zu ihm um und fragte, wie er bezahlen wolle. Er sagte, er müsse hineingehen, um Geld zu holen und die Fahrt zu bezahlen. Er stieg aus und verschwand hinter dem Haus. Ich erinnere mich, wie seltsam ich das fand, und ich machte mir Sorgen, dass er nicht zurückkommen würde. Ich wartete, hörte das Summen des Motors und das gelegentliche Flüstern des Windes zwischen den Bäumen. Gerade als ich losgehen wollte, um nachzusehen, tauchte ein anderer Mann von der Seite des Hauses auf. Es war nicht der Fahrgast, den ich gebracht hatte. Dieser war größer und wirkte rau. Er klopfte ans Fenster, das ich nur einen Spalt öffnete. »Ich habe das Geld«, sagte er mit heiserer Stimme. Aber etwas stimmte nicht. Ich konnte es nicht erklären, aber mein Instinkt sagte mir, dass ich ihm nicht trauen sollte. Ich hatte genug zweifelhafte Situationen erlebt, um zu wissen, wann ich auf mein Bauchgefühl hören musste. »Ich warte auf den Typen, den ich gebracht habe«, antwortete ich, versuchte sicherer zu wirken, als ich mich fühlte. Er bestand darauf, dass der andere beschäftigt sei und ihn mit dem Geld geschickt habe. Dann ging er um mein Auto herum und stellte sich direkt davor. Ich begann zurückzufahren, um Abstand zu gewinnen, bremste aber abrupt, weil ich fast gegen einen Baum gefahren wäre. Während ich hielt, begann der Mann auf mich zuzugehen. Die Scheinwerfer beleuchteten ihn vollständig, und als er näher kam, sah ich, wie er die Hand an die Hüfte legte. Ehe ich mich versah, zog er eine Waffe. Ich drückte das Gaspedal voll durch. Das Auto wirbelte Kies auf, als es ruckartig vorwärts fuhr. Der Mann war für einen Moment gelähmt, aber ich bremste nicht. Es war ein direkter Aufprall. Ich überfuhr ihn. Ich blickte nicht zurück, fuhr nur so schnell ich konnte zur Hauptstraße, weg von diesem unheimlichen Haus und dem, was mir fast passiert wäre. Als ich in sicherer Entfernung anhielt, um Luft zu holen und zu verstehen, was geschehen war, hatte ich keine Ahnung, was genau dort passiert war, aber ich war mir sicher, dass es nichts Gutes war. Zunächst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ein Teil von mir fürchtete, Ärger zu bekommen, weil ich den Mann überfahren hatte. Vielleicht hatte ich ihn getötet. Dann dachte ich nach und erkannte, dass es schlimmer wäre, es zu vertuschen. Ich fuhr direkt zur nächsten Polizeistation, um den Vorfall zu melden. Die Beamten hörten sich meine Geschichte an und sagten, sie würden ermitteln. Sie schienen skeptisch, vielleicht weil die ganze Situation so seltsam klang. Am erstaunlichsten war, dass, als sie zum Ort gingen, niemand im Haus war und es tatsächlich verlassen war. Es wurde kein Überfahrbericht registriert und ich erfuhr nie, was mit diesem Mann geschehen war. Wenn er überlebte, schätze ich, dass er aus Angst vor Ärger geschwiegen hat. Wenn er starb, hat der andere wahrscheinlich alles vertuscht. Diese Nacht blieb mir noch lange nach dem Ende tief im Gedächtnis. Die Ungewissheit verfolgt mich bis heute. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich in jener Nacht wirklich jemanden getötet habe. Im Jahr 2006 zog ich wegen eines Mädchens in eine neue Stadt, aber es hat nicht funktioniert. Nachdem ich unsere Wohnung verlassen hatte, fiel es mir schwer, einen Ort zu finden, den ich mir leisten konnte. Um die Miete zu decken, musste ich einen Nachtjob annehmen. Ich arbeitete über eine Agentur und machte schließlich einige Schichten als Reinigungskraft in verschiedenen Gebäuden der Stadt. Meistens arbeitete ich mit einem Typen namens Phil, der mich in den ersten Wochen einarbeitete, aber er war Alkoholiker und fehlte oft, sodass ich manchmal alleine war. Eines Nachts wurde ich zum ersten Mal an einen neuen Ort geschickt. Das Gebäude war kürzlich eröffnet worden, alles war modern und gut gepflegt. Alle Türen hatten elektronische Schlösser, für die man Karten brauchte. Mein Chef gab mir eine temporäre Karte, die nur während meiner Schicht von 23 Uhr bis 5 Uhr funktionierte. Ich war die einzige Person im Gebäude in der Nacht, was bedeutete, dass ich in meinem eigenen Tempo arbeiten konnte, ohne gestört zu werden. Ich kam etwas später als gewöhnlich, kurz nach 23.30 Uhr. Als ich den Parkplatz betrat, bemerkte ich, dass keine anderen Fahrzeuge da waren. Ich hatte einen großen Van, der der Firma gehörte, für die ich arbeitete. Ich zog meine Karte am Lesegerät des Haupteingangs durch und ging hinein. Ich schaltete einige Lichter an und begann in der Lobby zu arbeiten. Ich leerte die Mülleimer und saugte die Böden. Gegen Mitternacht begann das Telefon an der Rezeption zu klingeln. Zuerst ignorierte ich es, in der Annahme, dass es ein automatischer Anruf oder eine falsche Nummer war, aber nach ein paar Minuten klingelte es wieder. Ich sollte die Anrufe eigentlich nicht beantworten, also ließ ich es klingeln, bis es auf die Mailbox ging. In den nächsten 15 Minuten klingelte es noch dreimal, also ging ich schließlich hin und stellte es stumm. Danach blieb das Telefon ruhig und ich putzte weiter. Als ich den ersten Stock fertig hatte, war es fast 2 Uhr morgens und ich war bereit für eine Pause. Ich nahm den Aufzug in den Haupteingang und ging den Flur entlang zum Aufenthaltsraum. Das Gebäude wirkte nachts immer zu groß, als ob zu viel leerer Raum vorhanden wäre. Ich hatte mich dort noch nie unwohl gefühlt, aber in dieser Nacht erschien mir etwas merkwürdig. Im Aufenthaltsraum nahm ich eine Tasse aus dem Schrank und füllte sie mit Kaffee aus der Maschine. Ich setzte mich an den Tisch und begann auf mein Telefon zu schauen, während ich trank. Ich begann mich zu entspannen, als ich ein Geräusch hörte, das mich zusammenzucken ließ. Es war ein unbekanntes Piepen, gefolgt vom Geräusch einer sich öffnenden und schließenden Tür. Ich wusste, wie die Türen beim Verriegeln und Entriegeln klangen, und das war nicht normal. Ich ließ den Kaffee stehen und stand langsam auf. »Hallo?« rief ich. Keine Antwort. Dann hörte ich Schritte, aber sie kamen nicht vom Flur, durch den ich gegangen war, sondern von der Treppe. Ich verließ den Aufenthaltsraum und blickte über das Geländer nach unten. Da sah ich ihn. Jemand stand unten an der Treppe, direkt vor dem Treppenaufgang. Es war ein Mann. Das Licht des Flurs beleuchtete ihn kaum, aber ich konnte seine Silhouette erkennen. Er stand völlig still. Dann sah ich, wie er sich zu drehen begann. Ich duckte mich aus seinem Blickfeld und rückte langsam zurück, weil ich nicht wollte, dass er mich sah. In diesem Moment war ich mir sicher, dass es ein Eindringling war, aber nach einer Minute dachte ich, dass es vielleicht ein Sicherheitsbeamter oder jemand war, der berechtigt war, dort zu sein. Trotzdem wollte ich kein Risiko eingehen, also ging ich weg. Ich schlüpfte zurück in den Aufenthaltsraum und schloss die Tür vorsichtig. Meine Hände zitterten, während ich das Telefon nahm und die Polizei anrief. Nur für den Fall. Ich duckte mich neben den Automaten und versuchte, aus dem Blickfeld zu bleiben. Die Operatorin meldete sich und ich hielt die Stimme so leise wie möglich, während ich erklärte, dass jemand ins Gebäude eingedrungen war und ich nicht wusste, wie er hineingekommen war. Mir wurde gesagt, dass ich dort bleiben und still sein sollte. Nach einer Ewigkeit sah ich die Polizei durch das Fenster kommen. Ich hörte, wie sich die Haustür öffnete und eine Stimme eines Beamten rief. Vorsichtig verließ ich den Aufenthaltsraum. »Hier oben«, antwortete ich. Der Beamte ging die Treppe hinauf, während ein anderer den unteren Stock überprüfte. Ich erklärte, was ich gesehen hatte, und sie durchsuchten das ganze Gebäude, fanden aber niemanden. Alle Türen waren geschlossen, außer der, durch die ich hineingegangen war. Später überprüften sie die Sicherheitsaufnahmen und da entdeckten sie ihn. Die Kameras hatten ihn kurz nach meiner Ankunft in der Lobby erfasst. Er hatte keine Karte benutzt, sondern war einfach hineingegangen, was bedeutete, dass die Tür nicht vollständig geschlossen war, als ich mit meiner Karte vorbeiging. Er stand mehrere Minuten unten an der Treppe, hielt ein Messer und kurz bevor die Polizei ankam, drehte er sich um und ging ruhig wieder hinaus durch den Eingang, den er benutzt hatte. Niemand fand jemals heraus, wer er war oder was er wollte. Manchmal denke ich noch an diese Nacht und daran, wie nah ich etwas viel Schlimmerem hätte begegnen können. Was mich am meisten beunruhigte, war, wie ruhig er war. Er hatte es eilig. Er wartete einfach. Manchmal liefere ich für Postmates, meistens spät abends nach der Arbeit unter der Woche oder am Wochenende. Ich nutzte mein Motorrad, weil ich damit schneller von einem Ort zum anderen kam. Einmal lieferte ich mexikanisches Essen zu einem Typen namens Ron. Es waren ungefähr 15 Minuten mit dem Motorrad vom Burrito-Laden bis zu der von ihm angegebenen Adresse. Als ich an der Adresse ankam, fuhr ich den langen Auffahrtsweg bis zur Haustür hinauf. Ich klingelte. Und eine ältere Frau öffnete die Tür. Ich sagte, »Lieferung für Ronnie«, aber die Frau sah verwirrt aus und sagte mir, dass hier kein Ronnie wohne. Ich entschuldigte mich und sagte, dass ich mich wohl geirrt haben müsse, also ging ich zurück zu meinem Motorrad und überprüfte in der App, ob ich die richtige Adresse hatte. Laut der App war alles korrekt. Die Hausnummer war 15, genau wie in der Bestellung angegeben. Ich dachte, es wäre am besten, diesen Ron anzurufen, um zu klären, ob er sich mit der Adresse vertan hatte. Ich nutzte die Anruffunktion in der App, aber nach nur einem Klingeln ging der Anruf direkt auf die Mailbox. Dann versuchte ich, ihm eine SMS zu schicken, und innerhalb von Sekunden antwortete er. Ich sagte ihm, dass die von ihm angegebene Adresse falsch sei, und er entschuldigte sich sofort. Er erklärte, dass er dort eigentlich nicht wohne, sondern bei einem Freund im Naturschutzgebiet gegenüber von dem Haus sei, das in der Bestellung angegeben war. Er bat mich, ins Naturschutzgebiet zu gehen, neben ein Lagerfeuer und das Essen dort abzustellen. Er sagte, es tue ihm leid wegen der Umstände und er würde ein gutes Trinkgeld geben. Ein anderes Mal hatte mich schon jemand gebeten, das Essen in einem Park in der Nähe seines Hauses abzustellen, also erschien mir das zunächst nicht sonderlich merkwürdig. Es war nur eine kleine Unannehmlichkeit, aber anscheinend wollte er sie mit dem Trinkgeld ausgleichen. Das Naturschutzgebiet war eingezäunt, aber direkt gegenüber dem Haus gab es eine Öffnung, durch die man hineinkommen konnte. Ich folgte einem schmalen Erdweg bis zu den Enden der Lichtpfosten und dahinter war alles stockdunkel. Ich schaute mich um nach dem Schein des Feuers und sah tatsächlich ein schwaches Leuchten aus dem Wald. Ich begann, auf die wachsende Dunkelheit zuzugehen und entfernte mich vom beleuchteten Bereich. Je näher ich kam, desto klarer wurde, dass das Licht von einem Lagerfeuer stammte. Ich fragte mich, warum sie mitten im Wald waren und warum sie erwarteten, dass ich das Essen dorthin brachte. Ich rief mehrmals Rons Namen, schon nahe genug, dass sie mich vom Lagerfeuer aus hätten hören können, aber niemand antwortete. Als ich näher kam, fiel mir etwas auf. Niemand saß um das Feuer herum. Ich fragte mich, ob es das richtige Feuer war, aber das war eine dumme Frage. Wie viele Lagerfeuer konnte es an einem Wochentag in diesem Naturschutzgebiet geben? Ich ging ein Stück näher zum Feuer und bemerkte ein Zelt dahinter. Vielleicht waren sie darin. Ich rief wieder Rons Namen, während ich mich näherte. Das Zelt war verschlossen. Ich klopfte auf die Plane und sagte seinen Namen noch einmal. Schließlich öffnete ich das Zelt und beugte mich hinein, um hineinzugucken. Ich sah jemanden auf dem Bauch liegen mit dem Rücken zu mir. Die Schuhe nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Die Person schien zu schlafen. Die Situation war schon lächerlich, also markierte ich die Bestellung als geliefert und drehte mich um, zu gehen. Ich hatte noch keinen Schritt gemacht, als ich jemanden etwa 6 Meter von mir entfernt zwischen 2 großen Bäumen stehen sah. Er rief mir zu: »Bist du alleine?« »Nein«, antwortete ich. »Mein Freund ist genau dort.« Der Mann fragte: »Warum bist du nicht alleine?« Ich sagte: »Ich mache die Lieferungen mit einem Begleiter.« Dann fragte er: »Wo ist mein Essen?« Ich wollte ihm sagen, dass es im Zelt sei, als ich plötzlich 2 Hände spürte, die meine Beine packten und mich nach unten zogen. Ich sah nach und sah Arme aus dem Zelt kommen. Vermutlich war es Ron. Der Mann, der mit mir sprach, begann auf mich zuzulaufen. Ich hatte nur etwa 5 Sekunden zu reagieren, aber ich schaffte es, mich loszureißen und wegzulaufen an dem Typen vorbei, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Ich glaube nicht, dass er mir gefolgt ist, sobald ich mich vom Bereich des Lagerfeuers entfernt hatte. Ich fand problemlos zurück zu meinem Motorrad und fuhr davon, ohne zurückzuschauen. Ich kontaktierte den Kundenservice von Postmates und sie sagten mir, ich solle es der Polizei melden, da sie selbst nichts tun könnten. Als sie schließlich antworteten, hatte ich keine Lust mehr, den ganzen Meldeprozess durchzumachen. Ich beschloss, es gut sein zu lassen. Ich hatte Glück und kam unverletzt davon. Trotzdem habe ich eigentlich eines gelernt. Wenn dein Instinkt dir sagt, dass du dich umdrehen und gehen sollst, dann tu es. Während 2 kurzen Monaten arbeitete ich als Lieferfahrer für Abdur. Ich tat es, um am Wochenende etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Ich lebe in einem Vorort von Nevada, also sind die Lieferungen normalerweise schnell und nah. Jemand hatte eine große Bestellung bei einem lokalen Burgerladen aufgegeben und ich übernahm die Lieferung. Als das Essen fertig war, lud ich es in mein Auto und überprüfte das Ziel in der App. Es war ein Haus auf der anderen Seite der Stadt, in einer Sackgasse. Ich fahre normalerweise schnell, über dem Tempolimit, um mehr Lieferungen zu schaffen und somit mehr Geld zu verdienen. Aber wenn man so fährt wie ich, gerät man früher oder später in Schwierigkeiten. Als ich die Straße in Richtung der Sackgasse hinunterfuhr, sah ich im Rückspiegel das unheilvolle Aufblitzen von blauen und roten Lichtern. Ich hielt an und bekam eine Geldstrafe in einer Höhe, die ich wahrscheinlich an diesem Abend nicht einmal verdienen würde. Es war ein schreckliches Gefühl zu denken, dass ich die Nacht arbeiten würde, nur um Geld zu verlieren. Trotzdem musste ich die Lieferung beenden, auch wenn es nun etwas spät war. Nachdem der Polizist zu seinem Auto zurückgekehrt war, fuhr ich weiter in die Sackgasse. Ich erreichte das Haus, rannte zur Haustür und klopfte kräftig, da es offenbar keine Klingel gab. Während ich wartete, sah ich mich um. Die Sackgasse war dunkel, weil es keine Straßenlaternen gab, nur das spärliche Licht der 3 Häuser an der Straße. Es war ein ziemlich seltsamer Ort, keineswegs einladend. Auch das Haus war nicht schön. Schließlich öffnete sich die Tür und ein durchschnittlich großer, glatzköpfiger Mann erschien. Er hatte einen graubraunen Bart mit braunen Flecken in der Mitte. Seine Körpersprache und sein Verhalten wirkten sofort seltsam. Sie signalisierten betrunken oder drogensüchtig. Außerdem war sein Atem schrecklich, als er mich mit lauter, unangenehmer Stimme fragte: »Wie geht's?« Er sagte mir, ich solle hereinkommen. Ich antwortete, dass alles in Ordnung sei, während ich ihm die Tasche mit dem Essen entgegenhielt, in der Hoffnung, dass er sie nahm, damit ich gehen konnte. Er bestand: »Nein, komm rein, ich habe etwas für dich.« Ich wiederholte, dass alles in Ordnung sei und ich meine Route fortsetzen müsse. Er sagte etwas darüber, dass er mir über die App kein Trinkgeld geben könne und es in bar bezahlen müsse. Gegen mein besseres Urteil betrat ich das Haus, die Essenslieferung noch in der Hand. Als ich die Schwelle überschritt, hörte ich ein Auto in der Sackgasse halten. Kaum war ich durch die Tür, schlug der Mann sie hinter mir zu und sagte, ich solle ihm in die Küche folgen, um das Essen auf den Tisch zu stellen. Trotz meines Unbehagens folgte ich ihm in eine schmutzige, unordentliche und stinkende Küche. Er ging hinunter in den Keller und sagte mir, ich solle in der Küche warten. Er schloss die Tür und ich hörte seine Schritte die Treppe hinunter. Ich stand da, unwohl und nervös. Es war kurz still. Ich schaute auf mein Handy und schickte ein paar Nachrichten an meine Freunde, um ihnen zu erzählen, was gerade passierte. Plötzlich hörte ich einen Krach aus dem Keller, als wäre ein Regal voller Gegenstände umgefallen, gefolgt von einem Hilfeschrei. Es schien, als hätte sich der Mann an dem gefallenen Gegenstand verletzt. Ich rannte zur Kellertür und öffnete sie. Zu meiner Überraschung sah ich nur Dunkelheit. Kein Licht war an. Ich rief nach unten. »Alles in Ordnung?« Ich hörte den Mann im Dunkeln vor Schmerz stöhnen. Ich fragte, wo der Lichtschalter sei, aber er wiederholte nur »Hilfe!« Ich nutzte die Taschenlampe meines Samsung-Handys und begann, die knarrende Treppe hinunterzugehen. Als ich ungefähr zur Hälfte gelangte, hörten die Stöhngeräusche des Mannes auf und es wurde still. Ich hielt inne, erschrocken über die plötzliche Stille, und fragte, ob alles in Ordnung sei. Keine Antwort. Ich verspürte ein ungutes Gefühl im Bauch. Etwas stimmte nicht. Vor den Stufen hörte ich ein leises Knacken, als würde ein kleiner Stein auf dem Betonboden zerbrechen. Dann ertönte ein lauter Schlag an der Haustür oben. Ich drehte mich um und rannte nach oben, um zu öffnen. Es war der Polizist, der mich vor etwa 5 Minuten angehalten hatte. Er hielt etwas Vertrautes, 2 gefaltete Blätter mit einer Klammer zusammengehalten. Er fragte, ob sie mir gehörten. Das taten sie, und ich nahm sie, sagte ihm aber auch sichtbar aufgeregt, dass ich glaubte, etwas Merkwürdiges passiere mit dem Mann, dem ich gerade das Essen geliefert hatte. Ich erklärte, dass es so aussah, als hätte er sich im Keller verletzt, aber dass mir das auch verdächtig vorkam. Ich zeigte ihm die Kellertür und mit der Hand an seiner Pistole rief der Beamte nach unten. Ich warnte ihn, dass es keinen Lichtschalter gäbe, also holte er seine Taschenlampe und begann langsam die Treppe hinunterzugehen. Ich wartete oben, während er verschwand. Nicht lange danach hörte ich unten einen Tumult. Es klang, als würde der Polizist angegriffen und schreien. Das Chaos endete mit einem Schuss, dann hörte ich echte Schmerzensschreie. Der Beamte rief mich, um ihm zu helfen, den Mann nach oben zu bringen. Er bat mich, die Taschenlampe zu halten, während er ihn die Treppe hinaufführte. Der Mann schrie vor Schmerz und fluchte den Polizisten an. Der Polizist brachte ihn nach draußen und forderte per Funk einen Krankenwagen an. Er bat mich, als Zeuge zu bleiben und eine Aussage zu unterschreiben. Ich blieb etwa 30 Minuten dort, bevor ich nach Hause ging. Wer hätte gedacht, dass derselbe Polizist, der mir 10 Minuten zuvor eine Geldstrafe gab, am Ende mein Leben retten würde? Aus irgendeinem Grund hatte ich bis vor kurzem keine dieser Essenslieferapps benutzt, bis ich entdeckte, wie praktisch sie sind. Eines Abends, nach einer langen Arbeitsschicht, hatte ich keine Zeit, das Abendessen zuzubereiten, also bestellte ich chinesisches Essen über Postmates. Ursprünglich wurde geschätzt, dass es in einer halben Stunde ankommen würde, aber ich wartete viel länger. Nach etwa 45 Minuten begann ich ungeduldig zu werden. Ich rief den Postmates-Lieferanten an und nach ein paar Klingelzeichen nahm er ab. Ich fragte, wo er sei, und er fragte, wer am Apparat sei. Ich sagte, dass ich Tracy sei, das Mädchen, für das er das Essen lieferte. Es gab eine kurze Pause, dann sagte er, »Oh ja, ich bin unterwegs.« Ich dankte ihm und legte auf. Ich setzte mich ins Wohnzimmer, ließ den Fernseher laufen und spielte im Grunde mit dem Telefon, in der Hoffnung, dass der Lieferant endlich ankommt. Gerade dann begann mein Telefon zu vibrieren, und da ich wusste, dass es wahrscheinlich der Lieferant war, fühlte ich mich erleichtert, weil das Essen endlich angekommen sein musste. Ich nahm ab und wartete, dass er etwas sagte. Ich musste Hallo etwa 4-mal sagen, bevor er endlich sprach. Er sagte, er sei draußen. Ich wusste nicht genau, wie ich reagieren sollte, also sagte ich okay und beschrieb ihm mein Haus. Dann sagte er etwas Seltsames. Er bat mich, nach draußen zu kommen, um das Essen abzuholen. Ich öffnete die Haustür, um zu sehen, ob er da war, aber ich sah ihn nicht. Ich fragte, wo er sei, während ich auf die Veranda trat. Es gab eine weitere Pause. Ich sah mich im ganzen Garten um, aber niemand war da. Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht sehen könne, und er antwortete, »Ich sehe dich.« Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, aber die Art, wie er es sagte, war so beunruhigend. Das Letzte, was er sagte, bevor er auflegte, war, »Du siehst sehr schön aus.« In diesem Moment ging ich ins Haus zurück, schlug die Tür zu und verriegelte sie. Ich öffnete die Postmates-App und sie zeigte an, dass mein Essen geliefert worden war. Ich verstand nicht, was vor sich ging, aber ich fühlte mich immer unwohler. Ich schaltete alle Lichter im Haus aus und begann, durch die Fenster zu schauen. Zuerst die im Wohnzimmer, niemand zu sehen. Dann das Esszimmer, auch nichts. Danach die Küche, Ebenfalls nichts. Auch ging ich in den Keller, wo sich die Hintertür befindet. An diesem Morgen hatte ich die Gardine wegen der Arbeit nicht hochgezogen, also zog ich an der Schnur, um sie ein wenig zu heben, gerade so weit, dass ich darunter hindurchsehen und den Hinterhof überprüfen konnte. Die ganze Zeit über erwartete ich nicht wirklich, jemanden zu sehen, aber als ich unter der Kellergardine hindurchblickte, sah ich einen Mann in meinem Hinterhof sitzen. Er war nicht am Telefon, tat nichts. Er saß einfach da, als würde er auf mich warten. Ich senkte die Gardine und mein Telefon klingelte erneut. Es war derselbe Mann. Ich nahm ab und sofort sagte er: "Ich habe dich gerade am Fenster gesehen." Ich antwortete: "Ich rufe die Polizei" und legte auf. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und rief den Notruf 911 an. Der Operator sagte mir, dass gleich ein Beamter kommen würde. Nach dem Auflegen klingelte mein Telefon weiter. Es war der Mann, immer wieder. Ich lehnte die Anrufe ab, aber er hörte nicht auf. Auf die Polizei zu warten, war einer der angespanntesten Momente meines Lebens. Schließlich hörte ich, dass an der Tür geklopft wurde, gefolgt von einer Stimme, die rief: "Polizei!" Ich sprang vom Sofa und rannte zur Tür, aber als ich sie öffnete, war ich verwirrt, weil es kein uniformierter Polizist war, sondern jemand in schmutziger Straßenkleidung. Er lächelte mir auf eine verstörende Weise zu, sobald wir Blickkontakt hatten. Er öffnete die Sturmtür und versuchte hereinzukommen, aber ich drückte die Haustür fest zu und verriegelte sie. Er klopfte nicht und schrie nichts. Ich glaube, er rannte einfach weg. Ein paar Minuten später kam die echte Polizei und überprüfte das Grundstück mit mir. Sie fanden das Telefon des Mannes auf dem Tisch im Hinterhof. Der Bildschirmhintergrund zeigte einen weißen Mann mit einem blonden Mädchen, vermutlich seiner Freundin. Ich erwähne das, weil der Mann, der an meiner Tür war, nicht weiß war, sondern hispanischer Herkunft. Mit Hilfe der Polizei kamen wir zu dem Schluss, dass dieser Mann nicht mein ursprünglicher Lieferant war, sondern das Telefon des Fahrers während der Lieferung gestohlen hatte. Die Polizei beschlagnahmte das Telefon und ging, nachdem sie den Bericht aufgenommen hatten. Soweit ich weiß, ist dieser Mann nie wieder zu meinem Haus zurückgekehrt. Aber es war zweifellos die beängstigendste Erfahrung meines Lebens. Das geschah, als ich etwa 16 Jahre alt war. Ich war noch in der Schule und lebte damals bei meinen Eltern. Ich arbeitete Teilzeit in einem kleinen Lebensmittelgeschäft, nur ein paar Blocks von meinem Haus entfernt. Es war keine große Kette, nur ein Nachbarschaftsladen, in den die Leute vorbeikamen, um noch schnell etwas zu kaufen. Er schloss um Mitternacht und einmal pro Woche hatte ich die Spätschicht. Die letzten zwei Stunden waren immer ruhig. Manchmal kamen ein paar Kunden, aber meistens kam niemand und mir wurde oft ziemlich langweilig. Es war das Jahr 2004, also hatte ich kein Handy, um mich zu unterhalten, wie es die Kinder heute tun. Eines Nachts arbeitete ich diese Schicht alleine. Es war ein ganz normaler Abend gewesen, nur wenige Leute waren hereingekommen. Die meiste Zeit verbrachte ich damit, die Regale zu ordnen und die Theken zu putzen, um beschäftigt zu bleiben. Etwa 10 Minuten vor Ladenschluss klingelte die Tür und ein Mann kam herein. Anfangs dachte ich nicht viel darüber nach. Er war etwa 40 Jahre alt, trug Jeans und einen Kapuzenpullover und wirkte etwas unsicher auf den Beinen. Er schwankte nicht stark, aber ich nahm an, dass er getrunken hatte. Ich beobachtete ihn von der Kasse aus, während er in die hinteren Gänge ging. Nach ein paar Minuten bemerkte ich, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Es war fast Zeit zu schließen, also ließ ich die Kasse liegen und ging nach hinten. Ich fand ihn im Biergang stehen, die Regale betrachtend, als hätte er Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, was er nehmen sollte. Ich ging zu ihm und sagte, dass wir bald schließen würden. Dann drehte er langsam den Kopf und runzelte die Stirn. "Willst du mich rausschmeißen?" murmelte er mit belegter Stimme. "Wir schließen in ein paar Minuten", sagte ich. "Ich sage es dir nur." "Ich versuche nur etwas zu kaufen", rief er. Ich wiederholte, dass der Laden gleich schließen würde und er gehen müsse, aber das machte ihn nur noch wütender. Nach ein paar Minuten Geschrei sagte ich ihm, er solle gehen, bevor ich die Polizei rufe. Er machte einen Schritt nach vorn, als wolle er mir ins Gesicht treten, aber dann trat er zurück und ging wütend zur Tür, murmelte etwas vor sich hin. Er stieß die Tür so stark auf, dass sie den Rahmen traf. Ich blieb eine Minute stehen, um sicherzugehen, dass er wirklich gegangen war, bevor ich den Rest des Ladens schloss. Ich hatte schon betrunkenen Kunden gesehen, aber normalerweise gingen sie, ohne so eine Szene zu machen. Ich schüttelte den Kopf und ging zurück zur Kasse, gereizt, aber erleichtert, dass er weg war. Ich wollte gerade anfangen, das Geld zu zählen, als ich bemerkte, dass sich die Vordertüren leicht bewegten, als würde jemand von außen dagegen drücken. Sie waren abgeschlossen, also konnte niemand hineingehen, aber ich fühlte mich unwohl. Ich ging zum Glas und schaute nach draußen, sah aber niemanden. Nach einem Moment überzeugte ich mich, dass ich es mir nur eingebildet hatte und ging zurück zur Kasse. Ich wollte nur so schnell wie möglich raus. Als ich die Kasse gezählt hatte, schaltete ich die meisten Lichter aus und wollte gerade nach hinten gehen, als ich einen lauten Knall hörte. Es war so plötzlich, dass ich erschrak. Mein erster Gedanke war, dass etwas aus einem Regal gefallen war, aber das Geräusch kam von der Vorderseite des Ladens. Ich rannte hin und sah, dass das Schaufenster einen riesigen Riss hatte, der hindurchlief. Etwas musste stark dagegen geschlagen haben. Ich ging näher und blickte auf den Parkplatz hinaus. Dort standen drei Typen in der Nähe meines Autos und einer von ihnen saß auf der Motorhaube. Ich erkannte ihn sofort. Es war der Betrunkene von vorhin. Sie machten noch nichts, standen nur da, aber ich wusste, dass sie auf mich warteten. Ich vermutete, dass sie wegen des Vorfalls verärgert waren und sich rächen wollten. Wenn ich rausging, war ich mir fast sicher, dass sie mich schlagen würden. Ich ging zum Telefon und rief die Polizei. Während ich neben dem zerbrochenen Fenster wartete, rief ich, dass ich die Polizei schon angerufen hatte. Einer der Typen, ein kräftiger Mann mit Lederjacke, hörte mich. Er sah mich direkt an und machte eine Geste, als würde er sich die Kehle durchschneiden. Dann, ohne ein Wort zu sagen, drehten sich alle drei um und gingen weg. Ich blieb drinnen und wartete, bis die Polizei kam. Ich lief unruhig neben der Kasse hin und her und schaute alle paar Sekunden auf die Uhr. Ein Teil von mir fragte sich, ob sie wirklich gegangen waren oder ob sie irgendwo auf dem Parkplatz versteckt warteten, bis ich herauskam. Nach etwa 15 Minuten fasste ich den Mut, noch einmal nach draußen zu schauen, und diesmal war der Parkplatz leer. Trotzdem fühlte ich mich nicht ganz sicher, also blieb ich drinnen. Die Polizei kam etwa 20 Minuten später und bis dahin waren die Männer schon weg. Ich erzählte ihnen, was passiert war, und wir überprüften die Sicherheitsaufnahmen. Die Kameras hatten alles erfasst und die Polizisten erkannten mindestens einen der Männer. Sie fertigten einen Bericht über den Schaden am Fenster an und sagten mir, dass sie nach ihnen suchen würden. Ich verließ den Laden gegen 1 Uhr morgens, als alles vorbei war. Als ich zu meinem Auto kam, sah ich, dass sie Dellen in der Motorhaube hinterlassen hatten, wo der Typ gesessen hatte. Ich sah mich um, um sicherzugehen, dass sie keine Reifen zerstochen oder sonst etwas kaputt gemacht hatten, aber alles andere schien in Ordnung zu sein. Dann stieg ich ins Auto und fuhr nach Hause. Am nächsten Morgen rief die Polizei an und sagte mir, dass sie die Männer festgenommen hatten. Es handelte sich um lokale Straftäter, die schon früher Probleme hatten. Sie sagten nicht viel, als sie verhaftet wurden. Ich schätze, sie wussten, dass es keinen Sinn hatte, mit den Sicherheitsaufnahmen als Beweis zu fliehen. Der Betrunkene war der Einzige, der wegen des Fensterschadens angeklagt wurde, aber alle wurden wegen verschiedener anderer Delikte festgenommen. Eine Zeit lang konnte ich nicht aufhören, über die Schulter zu schauen, aus Angst, sie könnten nach mir suchen, aber ich sah sie nie wieder. Ich arbeitete noch 1 Jahr lang die Spätschicht und hatte kein weiteres Problem wie dieses. Ich war 13 Jahre alt und es gab ein Heimspiel zu Beginn des Herbstes. Das Spiel war eine totale Niederlage, weshalb mein Cousin und ich früh gingen, um den 1,5-stündigen Fußmarsch nach Hause anzutreten. Ich lebte auf der anderen Seite der Stadt und mein Cousin wohnte gleich neben mir. Mein Vater mochte es nicht, dass wir nachts zu Fuß gingen, aus Angst, und dass uns etwas passieren könnte. Mich störte der Spaziergang nicht, er war entspannend, etwas, das ich immer genossen hatte. Er rief mich auf dem Handy an und fragte, ob er uns nach dem Spiel abholen sollte. Ich log und sagte, ich hätte eine Mitfahrgelegenheit mit ein paar Freunden gefunden, wir würden noch etwas essen gehen und ich käme gegen 11 oder 11:30 nach Hause. Er sagte, das sei in Ordnung, er würde aufbleiben und die Tür offen lassen. Wir erreichten unsere kleine Ecke, wo sich der Weg in Form eines V zu unseren Häusern teilte. Wir gingen unsere jeweiligen Zufahrten entlang, die etwa 100 Meter voneinander entfernt waren. Auf halbem Weg überkam mich ein seltsames Gefühl. Eine Warnung. Eine nervöse Empfindung. als würde mich jemand beobachten. Ich schob den Gedanken schnell beiseite. Als ich unter dem Licht auf die Veranda trat, überkam mich ein Gefühl der Ruhe. Doch es hielt nicht lange an. Ich hörte meinen Cousin aus den dichten Büschen und Bäumen meinen Namen rufen. Danach folgte das unheimlichste Lachen, das ich je gehört hatte. In dem Glauben, er sei in Schwierigkeiten, rief ich zurück, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Doch ich bekam nur absolute Stille zur Antwort. Ich beschloss, ihn anzurufen, sobald ich im Haus war. Ich erreichte die Tür und stellte fest, dass sie abgeschlossen war. Das Auto meines Vaters stand in der Einfahrt, also nahm ich an, dass er zu Hause war. Ich klopfte an die Tür und rief ihn mehrmals auf dem Handy an, aber er antwortete nicht. Dann rief ich das Telefon seiner Freundin an, in der Hoffnung, dass sie ihn vielleicht abgeholt hatte, doch auch sie nahm nicht ab. Auch beschloss ich, zu meinem Cousin zu gehen und zu warten, bis mein Vater mich zurückrief. Als ich auf meine dunkle Einfahrt blickte, kam dieses nervöse Gefühl zurück. Ich versuchte, mich abzulenken, indem ich an irgendetwas anderes dachte, doch dann hörte ich das Knacken eines Astes. Danach ein Flüstern, das wie mein Name klang. Ohne nachzudenken rannte ich so schnell ich konnte zum Haus meines Cousins. Ich erreichte die Tür und trat ohne zu klopfen ein. Meine Cousins Großmutter empfing mich, ängstlich und besorgt, und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich konnte nicht sofort antworten, da ich noch nach Luft schnappte. Als ich wieder zu Atem kam, erzählte ich ihr, was ich gehört hatte, und fragte dann meinen Cousin, warum er nach unserer Trennung meinen Namen gerufen hatte. Sie sahen mich verwirrt an und seine Großmutter sagte, er habe nicht gerufen. Er sei draußen gewesen, habe geraucht und gesehen, wie ich auf der Straße ankam. Ich war verwirrt und rief das Handy meines Vaters noch ein paar Mal an, aber er antwortete weiterhin nicht. Mein Cousin bot an, mich zurück zu meinem Haus zu begleiten, um zu sehen, ob wir meinen Vater dazu bringen konnten, die Tür zu öffnen. Ich wusste nicht, ob er das tat, weil er mir glaubte und besorgt war, oder weil er selbst sehen wollte, ob er dasselbe erlebte. Wir kamen an die Stelle, an der ich die Geräusche und das Flüstern gehört hatte, und blieben stehen, um zu lauschen. Es war nur das Zirpen der Grillen zu hören. Wir gingen zurück zu meinem Haus und klopften erneut an die Tür. Ich rief meinen Vater wieder an, aber er antwortete nicht. Ich beschloss, diese Nacht im Haus meines Cousins zu schlafen. Ich lehnte mich gegen die Ziegelwand meines Hauses, und da sah ich es. Eine kaum sichtbare Silhouette im Mondlicht, hoch oben in einem Baum. Mir verschlug es die Sprache. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nur die Schulter meines Cousins berühren und auf die Gestalt zeigen. Er starrte sie an, unbewegt. Die Gestalt sprang vom Baum und verschwand über mein Haus hinweg. Mein Cousin schrie, ich solle laufen. Wir rannten so schnell wir konnten zu seinem Haus, während wir hörten, wie Äste und Blätter auf beiden Seiten des Weges brachen. Schließlich erreichten wir seinen Garten und die Geräusche verstummten. Ich drehte mich um und sah die Gestalt wieder, diesmal auf einem anderen Baum sitzend und mich anstarrend. Mein Cousin schrie, ich solle hineingehen, doch ich konnte nur stehen bleiben und starren. Dann packte er mich am Arm und zog mich hinein, den Blick gesenkt, um nicht noch einmal das zu sehen, was mich vor Angst erstarren ließ. Wir erzählten seiner Großmutter, was wir gesehen hatten. Sie, eine ältere indianische Frau, sagte, sie habe schon ähnliche Geschichten gehört. Als Sohn eines Mannes, der in einer Familie mit starken kulturellen Wurzeln aufgewachsen war, hatte auch ich solche Geschichten von meinem Vater und meinen Onkeln gehört, aber ich hatte sie nie geglaubt, bis zu jener Nacht. In dieser Nacht bereiteten sie das Sofa für mich vor, damit ich dort schlafen konnte. Ich hatte den furchterregendsten Traum meines Lebens, so sehr, dass ich ihn aufschrieb, um ihn nicht zu vergessen. Es war dieselbe Situation, aber dieses Mal ging ich dem Flüstern meines Namens entgegen. Aus den Büschen trat eine alte Frau hervor. Zuerst sah sie normal aus, doch ihr Gesicht begann zu altern und zu zerfallen. Sie hinkte auf mich zu, ergriff meinen Arm, und ich wachte auf, als mein Vater mich um 8 Uhr morgens anrief. Er war wütend und besorgt. Ich sagte ihm, dass ich nach Hause käme und ihm alles erklären würde. Nachdem er mich dafür bestraft hatte, dass ich nachts vom Spiel nach Hause gelaufen war, hatte ich die Gelegenheit, ihm alles zu erzählen. Ich fragte ihn, ob er an jenem Abend früh ins Bett gegangen sei, und er sagte, er sei bis 1 Uhr wach geblieben, um auf mich zu warten. Ich zeigte ihm die Anrufliste, aber er glaubte mir nicht, bis er sein eigenes Telefon überprüfte und sah, dass ich ihn tatsächlich angerufen hatte. Er sah verwirrt aus und rief die Nachbarin an, um meine Geschichte zu bestätigen. Die Großmutter meines Cousins erzählte ihm alles. Er sagte, er habe ferngesehen und die Tür offen gelassen, bevor er eingeschlafen sei. Aber er habe mein Klopfen um 23:30, also zu der Zeit, als ich angekommen war, nicht gehört. Danach stellte er nie wieder Fragen zu jener Nacht. Mein Vater starb ein Jahr später. Mein Cousin und seine Großmutter zogen einige Jahre danach weg. Manchmal schaue ich zu den Bäumen hinauf, in der Hoffnung zu sehen, ob ich wieder das Wesen erkennen kann, das mich als Kind so erschreckt hat. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und lebe immer noch im selben Haus. Seit jener Nacht habe ich nichts mehr gesehen oder gehört. Das passierte im Sommer letzten Jahres, als ich zwischen zwei Jobs war. Mein Vater hatte eine Reinigungsfirma und ich hatte im Laufe der Jahre sporadisch bei ihm gearbeitet. Meistens reinigten wir Büros, Restaurants und Einkaufszentren nach Feierabend. Es war keine schlechte Arbeit und ich war es gewohnt, allein zu sein, da das auch bei den meisten meiner anderen Jobs der Fall gewesen war. Eines Abends kam ich auf den Parkplatz eines großen mehrstöckigen Gebäudes. Ich hatte diesen Ort schon einmal gereinigt, aber nur die ersten beiden Stockwerke über der Lobby. Ich parkte meinen Lieferwagen auf dem Vorderparkplatz, nahm meine Reinigungsausrüstung aus dem hinteren Fach und ging hinein. Das Gebäude war riesig und es wirkte etwas unheimlich, es so leer zu sehen. Man hatte mir gesagt, dass Sicherheitsdienst vor Ort sein würde, aber ich sah niemanden, also nahm ich an, dass es ein Fehler war. Jedenfalls folgte ich meiner üblichen Reinigungsroutine. Nach einer Stunde beschloss ich, eine Pause zu machen und frische Luft zu schnappen. Dabei bemerkte ich einen weißen Service-Van auf dem Hinterhofparkplatz. Das kam mir seltsam vor, da zu dieser Zeit eigentlich niemand mehr dort sein sollte, aber ich dachte, vielleicht gehörte er zum Nachtsicherheitsdienst. Obwohl es eine ungewöhnliche Fahrzeugwahl für sie war, ließ ich es auf sich beruhen. Mein Lieferwagen stand vorne, also war ich mir nicht sicher, ob der Van schon da gewesen war, als ich ankam. Ich ging näher heran, um ihn zu überprüfen. Die Vordersitze waren leer, soweit ich sehen konnte, und die Rückseite hatte keine Fenster. Ich umrundete den Van einmal, aber sah und hörte nichts Ungewöhnliches. Eine Minute später ging ich zurück ins Gebäude und setzte meine Arbeit fort. Später in der Nacht machte ich eine weitere Pause und ging wieder hinaus. Diesmal sah ich, dass der Van sich ein wenig bewegte. Nicht viel, aber genug, um zu bemerken, dass jemand darin war. Ich zog mein Telefon heraus und schaltete die Taschenlampe ein. Und genau in dem Moment blieb der Van völlig stehen. Ich blieb stehen und wartete, ob noch etwas passieren würde. Aber es geschah nichts. Ich überlegte, näher heranzugehen und an die Tür zu klopfen. Aber etwas an der abrupten Bewegung ließ mich zögern. Auch drehte ich mich um und ging zurück ins Gebäude. Ich arbeitete weiter, konnte aber nicht aufhören, an den Van zu denken. Es war etwas Ungewöhnliches und ich mochte keine seltsamen Dinge, wenn ich allein arbeitete. Ich stellte sicher, dass ich den Eingang des Gebäudes hinter mir gut verschloss und beeilte mich mit der Reinigung des restlichen Erdgeschosses. Ich wollte so schnell wie möglich fertig werden und rausgehen. Als ich unten fertig war, ging ich in den zweiten Stock, um dort zu beginnen. Anfangs lief alles gut, aber plötzlich hörte ich einen lauten Schlag von unten, als würde Glas zerbrechen. Ich blieb wie angewurzelt stehen und eine Sekunde später hörte ich Stimmen. Es waren zwei Männer, die sprachen, aber die Stimmen waren zu gedämpft, um zu verstehen, was sie sagten. Zuerst dachte ich, es könnte der Sicherheitsdienst sein, aber warum würden sie Fenster einschlagen? Ich duckte mich hinter einen Schreibtisch und nahm mein Telefon, um den Notruf zu wählen. Kaum hatte die Operatorin abgehoben, hörte ich Schritte auf der Treppe. Jemand kam hoch. Ich hielt den Atem an und senkte das Telefon, versuchte keinen Ton von mir zu geben. Die Operatorin sagte etwas, aber ich traute mich nicht zu antworten, weil ich nicht wollte, dass sie mich hörten. Die Schritte kamen auf meine Etage und ein Mann erschien. Er schaute ruhig umher, überprüfte hinter den Schreibtischen und in den offenen Büros. Er machte ein paar langsame Schritte in meine Richtung, blieb dann aber stehen und kehrte zu der Treppe zurück. »Alles klar«, sagte er zu dem anderen Mann. Er hatte mich nicht gesehen. Ich war gerade dabei, auszuatmen, als ich bemerkte, dass er eine Waffe in der Hand hielt. Ich blieb völlig still, während er sich entfernte, aber in diesem Moment wusste ich, dass ich hier raus musste. Ich konnte noch nicht zur Ausgangstür laufen, weil die Männer noch im Gebäude waren und ich keine Ahnung hatte, was sie vorhatten. Nach einer Weile fühlte ich, dass sie weit genug entfernt waren. Also bewegte ich mich vorsichtig zur Treppe. Ich war fast dort, als ich hörte, wie einer von ihnen etwas sagte, dass sie die unteren Stockwerke durchsuchen würden. Mein Lieferwagen stand immer noch draußen und wusste, dass sie merken würden, dass jemand im Gebäude war, wenn sie ihn sahen. Dann würden sie anfangen, nach mir zu suchen. Ich schlüpfte in ein Büro und duckte mich hinter einen Aktenschrank. Dann hörte ich Schritte die Treppe hinunter und einen der Männer den Flur betreten. Ich konnte hören, wie er Türen öffnete und die Räume überprüfte. Ich war mir sicher, dass er mich suchte. Ich schaute auf mein Telefon, um sicherzugehen, dass es stumm war, aber der Bildschirm leuchtete heller als erwartet auf. Das war genug.
»Da ist jemand!«
schrie der Mann. Sobald ich wusste, dass sie mich entdeckt hatten, rannte ich aus dem Büro. Er stürzte auf mich zu, aber ich konnte ausweichen und rannte zur Damentoilette. Ich schloss die Tür fest hinter mir und sicherte sie gerade noch rechtzeitig, bevor er ankam. Er schlug gegen die Tür, um sie zu öffnen, und dann hörte ich das Geräusch, wie eine Waffe geladen wurde. Ich warf mich auf den Boden und wartete, ob er schoss, aber es passierte nichts. Vielleicht wollte er mich nur erschrecken, aber auf jeden Fall hatte ich nicht vor, mich zu bewegen. Ich hörte, wie er etwas vor der Tür murmelte, und dann entfernten sich seine Schritte. Ich wusste nicht, ob er aufgegeben hatte oder ob er seinen Partner holen wollte, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Ich nahm mein Telefon heraus und rief erneut den Notruf an. Diesmal flüsterte ich ins Telefon und erklärte, wo ich war und was geschah. Die Operatorin sagte mir, ich solle still bleiben, weil die Beamten bereits unterwegs seien. Es vergingen mehrere Minuten, obwohl sie wie Stunden wirkten, aber schließlich kamen sie. Ich hörte eine Tür zuschlagen und dann eilende Schritte, gefolgt von einem lauten Knall. Wahrscheinlich die Polizei beim Aufbrechen der Tür. Ich blieb, wo ich war, bis jemand an die Badezimmertür klopfte und sagte, dass er von der Polizei sei. Ich sprach eine Weile mit ihnen und schließlich ließen sie mich raus. Draußen sah ich den weißen Van auf dem Hinterhofparkplatz, nun von Polizisten umgeben, und hatte das Gefühl, dass er nicht lange dort bleiben würde. Ich stieg in meinen Lieferwagen, startete den Motor und fuhr nach Hause. Ich hatte schon zuvor seltsame Situationen bei der Arbeit erlebt, aber das hier war eine andere Liga. Und hatte das Gefühl, dass er nicht lange dort bleiben würde. Ich stieg in meinen Lieferwagen, startete den Motor und fuhr nach Hause. Ich hatte schon zuvor seltsame Situationen bei der Arbeit erlebt, aber das hier war eine andere Liga. Bis zu meiner Pensionierung war ich Polizeibeamter und arbeitete im Jahr 2012 etwa 6 Monate auf der Straßenpatrouille. Dies geschah an einem kalten Februarnacht und ich war völlig allein. Auf der Straße waren kaum Autos. Die meisten Menschen, die zu dieser Stunde unterwegs waren, waren Nachtschichtarbeiter oder Leute, die von den Bars nach Hause fuhren. Ich fuhr seit Stunden denselben Autobahnabschnitt entlang, hielt den einen oder anderen wegen kleinerer Verstöße an, aber nichts Außergewöhnliches. Es war kaum 2 Uhr morgens, als ich ein Auto bemerkte. Es war ein altes Modell, am äußersten Rand des Seitenstreifens geparkt, fast unsichtbar in der Dunkelheit. Ich verringerte die Geschwindigkeit und meldete es per Funk, bevor ich hinter dem Wagen anhielt. Vom Zustand des Fahrzeugs her schien es schon länger dort zu stehen. Der Lack war verblasst und die hintere Stoßstange eingedrückt. Ich vermutete eine Panne, aber die Art, wie es geparkt war, wirkte nicht normal. Normalerweise versuchen Menschen mit Autoproblemen in der Nähe der Straße zu bleiben oder das Warnblinklicht einzuschalten. Dieses Fahrzeug jedoch stand abseits, als hätte es jemand absichtlich dort abgestellt. Ich stieg aus meinem Streifenwagen und ging auf das Auto zu, die Taschenlampe entlang des Fahrzeugs gerichtet. Die Fenster waren schmutzig und das Fahrerfenster war komplett heruntergelassen. Ich warf einen Blick ins Innere und bemerkte sofort 2 Patronenhülsen auf dem Beifahrersitz. Das erregte meine Aufmerksamkeit, auch wenn der Besitz leerer Hülsen nicht illegal war, so dass ich keinen Grund hatte, das Auto zu durchsuchen. Dennoch war es verdächtig. Ich leuchtete den Innenraum ab, um etwas zu finden, das eine Untersuchung rechtfertigen könnte. Aber es gab nichts. Keine Taschen, keinen Müll, nicht einmal ein Ladegerät. Verlassene Autos haben meist irgendein Zeichen des Besitzers, aber dieses war leer, abgesehen von den Hülsen. Ich überprüfte das Kennzeichen und gab es ins System ein, aber es gab keine Warnmeldungen. Ich ging um das Auto herum auf die Beifahrerseite und suchte den Boden nach Spuren eines Kampfes oder Blut, fand aber nichts. Je mehr ich sah, desto mehr Fragen hatte ich. Ich trat ein Stück zurück und blickte mich um. Die Autobahn war praktisch leer, nur ab und zu fuhr ein Auto in der Ferne vorbei. Jenseits des Seitenstreifens erstreckte sich der Wald in der Dunkelheit. Ich richtete die Taschenlampe auf den Baumbestand, sah aber nichts. Dennoch wirkte die Szene unheimlich auf mich. Ich meldete mich wieder per Funk und berichtete, dass ich weiter untersuche. Wenn ich bald nichts fand, müsste ich mich zurückziehen. Ich lehnte mich zum geöffneten Fenster, um einen letzten Blick ins Innere zu werfen, wusste aber, dass nichts auf den ersten Blick zu sehen war. Das Einzige, was ich tun konnte, war auf den Abschleppdienst zu warten und zu versuchen, den Besitzer ausfindig zu machen. Kurz darauf begann ich, mich auf meinen Streifenwagen zuzubewegen, als ich ein Geräusch hörte. Schritte aus dem Wald hinter mir. Ich richtete die Taschenlampe auf das Geräusch und sobald ich dies tat, hörten die Schritte auf. Ich scannte die Bäume, um zu sehen, ob jemand dort war, sah aber nur Dunkelheit. Mein Puls beschleunigte sich, während ich aufmerksam lauschte, ohne weitere Bewegung zu hören. Ich machte einen Schritt nach vorn und rief: »Polizei! Wer da ist, kommt raus, wo ich dich sehen kann!« Ich wartete, die Taschenlampe auf den Wald gerichtet, aber es geschah nichts. Ich forderte Verstärkung per Funk an. Die Situation wurde immer verdächtiger und ich wollte kein Risiko eingehen. Während ich auf Antwort wartete, hielt ich den Lichtkegel auf die Bäume gerichtet, mit dem Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und wenn dem so war, hatte ich keine Ahnung, was diese Person vorhatte. Das Funkgerät knackte. Die Leitstelle bestätigte meine Verstärkungsanfrage. Eine weitere Streife war unterwegs, würde aber ein paar Minuten brauchen. In dieser Zeit hielt ich den Blick auf den Wald gerichtet, fast unbeweglich. Ich hörte nichts, wusste aber, dass dort jemand gewesen sein musste. Ich bewegte mich um das Auto herum, die Taschenlampe weiterhin auf die Bäume gerichtet. Wenn mich jemand beobachtete, wusste diese Person, dass ich bewaffnet war und Verstärkung angefordert hatte. Das würde vielleicht ausreichen, um unüberlegtes Handeln zu verhindern. Ich stellte mich hinter das Fahrzeug, nutzte es als Deckung, während ich wartete. Eine weitere Minute verging, dann hörte ich es wieder. Definitiv war jemand im Wald. Diesmal waren die Schritte langsamer, als würde jemand vorsichtig auf trockenes Laub treten. Ich richtete das Licht auf das Geräusch, sah aber weiterhin nichts. Wer auch immer es war, hielt sich gerade außerhalb meines Sichtfeldes.
»Kommen Sie raus, wo ich Sie sehen kann«, rief ich. »Ich wiederhole mich nicht.«
Aber wie zuvor verstummte das Geräusch und niemand antwortete. Noch ein paar Minuten vergingen, dann sah ich endlich einen Schatten zwischen den Bäumen huschen. Es ging schnell, aber ich konnte ihn erkennen. Da war jemand. Ich erhob die Stimme.
»Kommen Sie jetzt raus!«
Keine Antwort. Plötzlich hallte ein lauter Knall. Ein Schuss. Zweifellos. Ich duckte mich hinter das Auto, gerade als ein weiterer Schuss aus dem Wald folgte. Ich zog meine Waffe, drückte den Rücken gegen das Fahrzeug und versuchte, den Schützen zu orten. Meine Ohren dröhnten, doch ich zwang mich, konzentriert zu bleiben. Ich wusste nicht, wie viele Kugeln der Schütze hatte und würde nicht zurückschießen, ohne ein klares Ziel zu haben. Ein weiterer Schuss traf in die Nähe des Kofferraums. Ich spürte die Vibration durch das Metall. In der Ferne sah ich Lichter. Eine andere Streife näherte sich auf der Straße. Sobald sie auftauchte, hörten die Schüsse auf. Der andere Beamte hielt in sicherer Entfernung an. Ich blieb hinter dem alten Auto in Deckung, als ich etwas Unerwartetes hörte. Das Geräusch eines Motors. Ich drehte mich gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie sich das verlassene Fahrzeug vorwärts bewegte. Jemand war darin und versuchte zu fliehen. Ich hatte kaum Zeit zu reagieren, bevor das Auto beschleunigte. Der andere Beamte setzte sofort zur Verfolgung an. Ich blieb, wo ich war, um sicherzustellen, dass kein weiterer Schütze im Wald war, obwohl ich mir fast sicher war, dass der Mann im Auto derselbe war, der geschossen hatte. Schließlich kehrte ich zu meinem Fahrzeug zurück und folgte den anderen. Der andere Beamte schaffte es, das Auto einige Kilometer weiter von der Straße zu bringen. Der Fahrer wurde ohne weitere Zwischenfälle festgenommen. Bei der Durchsuchung des Autos fanden wir die Waffe, mit demselben Kaliber wie die Hülsen auf dem Sitz. Der Verdächtige weigerte sich zu sprechen, aber das war egal. Wir hatten ihn. Ich weiß immer noch nicht, was er genau im Wald gemacht hat, und obwohl das Gebiet vollständig durchsucht wurde, wurde nichts gefunden. Was auch immer er getan hat, es scheint, als würden wir es nie erfahren. Diese Geschichte ist wahr und geschah mir im April 2017 in Caracas. Damals hatten meine Freundin, jetzt meine Frau und ich einige Wochen lang in der Wohnung meiner Schwiegermutter gewohnt, da die Wohnung meiner Mutter, in der wir lebten, renoviert wurde. Um ein wenig Kontext zu geben, die Wohnung, in der wir wohnten, befand sich im vierten Stock eines relativ kleinen, zehnstöckigen Gebäudes, das direkt gegenüber der Hauptautobahn der Stadt lag. Ich sage klein, weil es in meiner Stadt sehr hohe Gebäude gibt, einige mit bis zu 40 oder 50 Stockwerken. Die Menschen, die dort lebten, litten sehr, wenn die Aufzüge nicht funktionierten. Stellt euch vor, 50 oder 60 Stockwerke hinauf und hinunter zu steigen, das ist eine ziemliche Anstrengung für einen einzigen Tag. Es gab viele Dinge, an die ich mich an diesem Ort gewöhnen musste. Das Wichtigste war, die Geräusche der Autos, Lastwagen, Motorräder, platzenden Reifen, kaputten Auspuffrohre und gelegentlich auch Schüsse aus den nahegelegenen Armenvierteln zu hören. Diese Geräusche waren Tag und Nacht zu hören. Im Gegensatz dazu war die Nachbarschaft meiner Mutter immer sehr ruhig, besonders nachts. Ich musste meine Schlafgewohnheiten etwas anpassen, also ging ich normalerweise ziemlich spät ins Bett, fast immer um Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Die Wohnung war kleiner als meine und lag in einem anderen Teil der Stadt. Das störte mich nicht, solange ich an der Seite meiner Frau schlafen konnte. Manchmal litt ich unter Schlaflosigkeit. Als ich zum ersten Mal in die Wohnung meiner Frau kam, bemerkte ich einen kleinen Hügel mit einem riesigen Baum, einigen mittelgroßen Pflanzen, Büschen und Grasflächen. All das lag direkt neben der Autobahn und nachts wirkte es etwas unheimlich. Auf dem Hügel sah ich eine kleine provisorische Hütte aus Aluminium. Ich fand das seltsam und dachte, vielleicht lebte dort ein Obdachloser. Wenn ja, musste er verrückt sein, an so einem Ort zu wohnen. Während der ersten beiden Nächte, die ich dort verbrachte, konnte ich zwar den lauten Lärm der Autobahn hören, aber ich schlief schnell ein. Alles war gut und ich konnte mich ausruhen. Doch die dritte Nacht war ganz anders. Ich erinnere mich, dass es spät war, vielleicht Mitternacht oder später, und ich war fast eingeschlafen. Ich hörte mir auf meinem Handy ein paar Gruselgeschichten an, um einschlafen zu können, wie ich es oft tat. Plötzlich rissen mich die markerschütternden Schreie eines Mannes oder einer Frau aus dem Halbschlaf. Die Person schrie eine Reihe von Beleidigungen und Flüchen, die an jemanden oder etwas gerichtet waren. Ich wachte sofort auf, mein Herz raste. Ich dachte, was oder wer war das? Ich schüttelte die Schulter meiner Frau und sagte, Liebling, hast du das gehört? Sie murmelte halb im Schlaf, was denn hören? War nichts, schlaf weiter. Aber die Schreie gingen weiter, also beschloss ich herauszufinden, was los war. Ich stand auf, rieb mir die Augen, zog meine Hausschuhe an und ging leise und vorsichtig auf den Balkon. Von dort aus konnte ich die Autobahn und den kleinen Hügel daneben deutlich sehen. Die Schreie wurden lauter und klangen wie die Stimme eines verwirrten Mannes. Ich dachte, vielleicht hatte ich recht, und tatsächlich lebte dort ein Obdachloser. Ich stand auf dem Balkon, ohne Hemd, nur in Boxershorts und Hausschuhen und blickte auf den Hügel, wo ich die Hütte am ersten Tag gesehen hatte. Zu meiner Überraschung konnte ich ein kleines Lagerfeuer erkennen und einen barfüßigen Mann, der aus der Hütte trat. Er hatte langes, verfilztes Haar, einen dichten Bart, trug kein Hemd und zerrissene, fast zerstörte Hosen. Er kam heraus, rauchte eine Zigarette oder vielleicht eine Droge, wer weiß das schon, und stand dort im Dunkeln auf dem Hügel, schreiend und fluchend, während er auf die Autobahn blickte. Ich dachte, er musste verrückt, high oder betrunken sein, um die vorbeifahrenden Autos anzuschreien. Ich bekam Angst und fragte mich, was er da sagte und ob ihm nicht kalt war. Wegen des Lärms begannen einige Nachbarshunde in seine Richtung zu bellen. Es war wirklich seltsam, dass jemand so laut schrie und das mitten in der Nacht. Zu meinem Pech war meine Schwiegermutter eine Nachteule und schlief normalerweise im Wohnzimmer. Sie machte das Licht in der Küche an, um etwas Wasser zu trinken, und schaltete es dann wieder aus, aber das Licht spiegelte sich ein wenig auf den Balkon. Ich drehte den Kopf und das Licht blendete mich kurz, doch gleichzeitig hatte ich Angst, dass der Mann mich dabei gesehen hatte. In diesem Moment duckte ich mich und versteckte mich unter dem Fenster, damit er mich nicht bemerken konnte. Ich war entsetzt, als ich sah, wie der Mann zum Feuer zurückging und es mit seinen bloßen Füßen ausmachte. Dann drehte er den Kopf, schaute von der Autobahn zur Außenwand des Gebäudes, während er weiter fluchte. Ich dachte, er hatte vielleicht einen schlechten Trip. Plötzlich hob dieser Typ den Blick zur Gebäudewand. Er ging direkt darauf zu und schrie:
»Ich halte das nicht mehr aus! Die Stimmen in meinem Kopf machen mich wahnsinnig!«
Dann begann er, seinen Kopf immer wieder gegen die Wand zu schlagen, bis er blutete und schrie:
»Raus aus meinem Kopf!«
Das Geräusch war furchtbar. Als er aufhörte, berührte er seinen Kopf mit der Hand und wischte sich das Blut auf die Brust. Er wirkte noch irrer als zuvor. Plötzlich hob er den Kopf und bemerkte, dass ich ihn ansah. Er schrie:
»Was glotzt du, Idiot? Kümmere dich um deine eigenen Sachen!«
Ich war zu Tode erschrocken. Ich warf mich auf den kalten Boden des Balkons und versuchte, kein Geräusch zu machen. Ich dachte: Aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Aber der Verrückte schrie weiter Beleidigungen in meine Richtung. Ich beschloss, dass es genug war, und kroch zurück ins Bett. Ich war entsetzt über das, was ich gesehen hatte, und konnte die ganze Nacht kein Auge zudrücken. Das Einzige, was ich hörte, waren die Schnarchgeräusche meiner Schwiegermutter und die Schreie des Mannes, die bis 2 Uhr morgens anhielten. Am nächsten Tag war ich völlig erschöpft, weil ich nicht geschlafen hatte. Ich erzählte meiner Frau, was passiert war, und sie sagte: »Ja, irgendwann gewöhnt man sich an diesen verrückten Typen und seine Schreie.« Aber sie glaubte mir nicht, als ich ihr erzählte, dass der Mann seinen Kopf gegen die Wand geschlagen hatte. Da dachte ich: Was, wenn ich die Schreie dieses Typen heute Nacht wieder höre? Sollte ich die Polizei rufen? Ich beschloss, es nicht zu tun, weil die Polizei in meinem Land im Grunde nutzlos ist. Auch weiß ich bis heute nicht, was ich wegen dieses Verrückten tun soll, der mich in jener Nacht angeschrien hat. Seine schrecklichen Schreie verfolgen mich noch immer in meinen Albträumen, und ich weiß, dass ich nie wieder nachts aus diesem Balkonfenster schauen werde.